Unter Taxifahrern gibt es sicherlich den einen oder anderen gescheiterten Schriftsteller. Unter berühmten Schriftstellern und Schriftstellerinnen gibt es aber nicht so viele gescheiterte Taxifahrer. Eine von ihnen habe ich hier auf dem blauen Sofa. Sie hat uns ihren Taxiroman mitgebracht. Ich begrüße ganz herzlich Karin Duwe. Frau Duwe, sind Sie heute Morgen mit dem Taxi gekommen oder meiden Sie das eher als Gast?
Nein, ich bin mit dem Nahverkehr gekommen.
Ist das eigentlich so, wenn Sie Taxi fahren, dass Sie dann inzwischen, das Mikro sollten wir nehmen, das stimmt. Ja. Wenn Sie mal das Taxi nehmen, werden Sie dann von den Taxifahrern erkannt? Sie sind doch bestimmt so was wie die Heilige der Taxifahrer, die ihre ganzen fürchterlichen Erlebnisse aufgeschrieben hat.
Ist mir bisher noch nicht passiert. Ich glaube, so viel lesen Taxifahrer dann auch wieder nicht.
Wir kommen gleich am Anfang, dann haben wir das weg, zum autobiografischen Bezug. Das ist ja immer die beliebteste Frage. Im Zentrum Ihres Buches steht eine junge Frau, Alex, in den 80er Jahren. Sie weiß nicht so genau, was sie in ihrem Leben machen soll, bleibt irgendwie beim Taxifahren hängen und als 2-4, nein, wie heißt Ihre 2-4, heißt Ihre Nummer?
Ja, sehr
genau.
Richtig. Ja.
2-4 bleibt sie Taxifahrerin. Sind da Ihre Erfahrungen mitverarbeitet?
Ja, ich habe mich allerdings ganz bewusst fürs Taxifahren entschieden. Ich fand das sehr aufregend, sehr spannend und wollte das richtig machen. Ich bin dann allerdings auch hängen geblieben und weitergefahren, als es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat.
Insgesamt sind Sie 13 Jahre lang gefahren?
Ja, das ist also fing in den frühen 80ern an und die ganzen 80er Jahre hindurch bis 1996.
Mhm. Und was war da eines Ihrer schlimmsten Erlebnisse?
Ach, da gab es so viele. Also schlimm war eigentlich, es gab viele unangenehme Sachen. Was mich mal sehr traurig gemacht hat, war halt eine alte Frau, die die Sachen ihres Mannes abgeholt hat aus dem Krankenhaus, der gerade gestorben war. Und dann gab es eben kurz danach irgendwie so eine ordinäre Fahrt. Und das war so ein, das ist halt oft so beim Taxifahren, so ein Auf und Ab der Gefühle. Und wenn das gerade so dann ganz hart aneinander prallt, so ganz etwas ganz Trauriges, etwas ganz Unangenehmes mit einem ganz lästigen Fahrgast, dann ist das besonders schlimm.
Diese vielen Geschichten, die das Taxifahren bietet, die haben Sie jetzt aufgeschrieben, aber die wollten Sie früher schon mal zu einem Buch machen.
Ja, jeder Taxifahrer denkt ja immer, ich kann sofort einen Roman schreiben.
Ja.
Sagt auch jeder, kann aber nicht jeder. Und ich konnte das damals eben auch noch nicht, hatte es aber schon versucht, wobei das Taxifahren nur so ein bisschen mehr im Hintergrund war. Und da habe ich mich auch noch ein bisschen bedienen können, als ich es jetzt nochmal aufgelegt habe.
Und Sie haben diese Manuskripte verschickt?
Ich habe die damals alle verschickt. Das war die größte Ringbuchbindung, die es gab. 800 Seiten, 2 Exemplare und bekam dann diese großen Packen immer wieder auf dem Briefkasten lagen, die dann halt, das war auch eine...
Kommentiert
war das das Schlimmste, die schlimmste Erlebnis beim Taxifahren.
Waren das dann kommentierte Rückgaben oder unkommentiert?
Es waren teilweise kommentiert. Also Michael Krüger hat mir damals einen ganz netten Brief geschrieben und hatte das tatsächlich wohl bis zur Hälfte durchgelesen. Ich war schwer beleidigt. Ich wusste nicht, was das heißt, dass jemand das immerhin zur Hälfte liest, gerade wenn es 800 Seiten sind.
Heute sind Sie eine Erfolgsautorin. Wir kommen noch mal drauf, wie dieser Übergang gegangen ist, aber mich würde interessieren, warum heute im Jahre 2008 oder 2007 ein Buch über eine Taxifahrerin in den 80er Jahren?
Ich hatte mir tatsächlich überlegt, das heute noch mal anzusiedeln, habe dann aber schnell gemerkt, dass das Taxifahren heute völlig anders funktioniert, was schon daran liegt, dass es diese Navigationsinstrumente gibt. Ich habe mich damals immer nicht ausgekannt, also das war eine ganz andere Situation. Und es wäre auch etwas völlig anderes gewesen, jetzt nochmal zu fahren mit dem Hintergrund, dass man weiß, ich kann jetzt sofort aussteigen. Ich kenne mich halt besser damals aus, wie es damals gewesen ist. Es hätte nicht viel Sinn gemacht, das nach heute zu verlegen.
Finden Sie, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen Taxifahren und der Schriftstellerei, dem Schreiben?
Ja, also ich merke, dass es sind vielleicht beides so Berufe, in denen man sich gesellschaftlich nicht anpassen muss. Also man hat so ein bisschen so eine Sonderstellung und kann sich benehmen wie die Axt im Walde und kommt trotzdem irgendwie damit durch. Und man kann jeden Morgen ausschlafen, wenn man nachts fährt. Und man kann, man merkt so ein bisschen, dass man hat viel mit Geschichten zu tun. Man muss sich immer wieder auf andere Menschen einstellen, auf andere Figuren wäre das beim Schreiben. Also da sind schon Parallelen.
Ein Satz in Ihrem Buch heißt ja, der uns betrifft, die das Taxi nehmen, nette Menschen fahren nicht Taxi. Und es gibt unzählige Situationen in dem Buch, bei denen man sich als Leser oder Leserin natürlich selbst erkennt. Also ich zum Beispiel habe kein Auto mehr, fahre sehr viel Taxi und fahre oft nachts Taxi. Und wenn ich mit einer Taxifahrerin frage, stelle ich natürlich die Frage, haben Sie denn keine Angst? Und das waren genau die Fragen, die Alex total nerven.
Ja, natürlich, das war die häufigste Frage, aber das hat man immer. Also die häufigste Frage, die ich jetzt im Literaturbetrieb gestellt bekomme, ist immer, sind Sie mit Freimut Duwe verwandt? Also man entkommt diesen häufigen Fragen nie.
Jetzt einer der Kollegen von Alex, also Sie müssen sich vorstellen, das ist dieser Klüngel von Taxifahrern, macht ja den Vorschlag, man müsste eine Schule für Fahrgäste schreiben oder erfinden, wo man den Fahrgästen beibringt, wie sie sich zu verhalten haben. Wie sieht denn der ideale Fahrgast aus?
Es gilt, glaube ich, sowohl für Fahrgäste als auch für die Taxifahrer, dass es einfach genügt, so eine Grundhöflichkeit einander gegenüberzubringen. Also jeder kämpft einen großen Kampf und jeder verdient ein bisschen Respekt. Und der Taxifahrer braucht sich nicht über die Kurztour aufregen. Und der Fahrgast muss sich nicht unbedingt aufregen, wenn der Taxifahrer mal den Weg nicht sofort kennt.
Also aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass die Liebe zwischen Taxifahrern und Taxigast nicht sehr groß ist, von beiden Seiten, glaube ich. Aber vor der Lektüre Ihres Buches war mir wirklich nicht klar, wie groß die Verachtung für die Fahrgäste ist. Warum oder auf was haben die Taxifahrer eigentlich so einen Brass?
Ich glaube, das Problem für die Taxifahrer ist, dass die sehr eng mit ihren Fahrgästen zusammensitzen. Dienstleistung an sich ist schon ein schwieriger Beruf. Da hat man das viel mit Gemeinheit zu tun. Aber der Taxifahrer sitzt ja wirklich wie ein Fahrstuhlführer so eng mit seinen Fahrgästen beieinander. Das heißt, er erlebt ständig Grenzüberschreitungen. Und wenn man das 1-2 Jahre mitgemacht hat, dann entscheidet sich die eine Hälfte der Taxifahrer dafür, völlig zuzumachen und ganz muffelig und schlecht gelaunt zu sein. Und es gibt die andere, die diese ständige Grenzüberschreitung zurückgibt. Also die Taxifahrer, die ständig reden, ob es den Fahrgast interessiert oder nicht. Aber sich einfach jetzt so normal weiterzubewegen, das wäre zu anstrengend.
Die Anstrengung gilt ja auch für den Fahrgast. Das Lustige ist nämlich, dass all das, was Sie den Fahrgästen zuschreiben, dass sie stinken, dass sie blödes Zeug daherreden, besserwisserisch sind, das kann ich zum Teil auch von den Taxifahrern sagen. Also ich finde, die sind genauso eine Zumutung, zumindest in Berlin, oft.
Ja, aber. Also auf jedes unangenehme Erlebnis, das Sie mit einem Taxifahrer haben, hat dieser Taxifahrer 100 unangenehme Erlebnisse mit Fahrgästen. Also es ist einfach ein ganz anderes quantitatives Verhältnis.
Kommen wir mal zu Ihrer Protagonistin, Alex. Was ist das für eine Type und was mochten Sie an der Figur?
Naja, die ist mir nicht so ganz unähnlich, weil sie halt eben auch in diesem Taxifahrergewerbe ist. Und was ich an ihr mag, ist, dass sie jemand ist, der nicht sofort sein Leben auf die Reihe bekommt. Also das, was wir normalerweise in Filmen und Büchern sehen, was uns begegnet, sind Menschen, die sehr zielstrebig sind, die irgendwas wollen. Und das ist Alex und sind Taxifahrer an sich in den 80er Jahren überhaupt nicht gewesen, sondern das sind so Menschen, die so ein bisschen dahin driften, die sich schwer damit tun, eine neue Wohnung anzumieten. Und ich kenne einfach sehr viele Menschen, die so funktionieren und dachte, die haben auch mal ein Recht, in einem Buch vorzukommen.
Sie liest auch in ihrer Freizeit gern Bücher über Menschenaffen. Auch da, glaube ich, gibt es eine Korrespondenz mit Ihnen als Autorin. Woher kommt bei Ihnen diese Leidenschaft für Primaten?
Nein, die habe ich tatsächlich, das ist Rollenprosa. Also ich fand Menschenaffen immer ein bisschen eklig, wahrscheinlich, weil die uns selbst auch so ähnlich sind. Fand das überhaupt nicht attraktiv und habe das einfach nur jetzt als literarischen Kunstgriff benutzt, damit dieser Alex Herwig im Taxi einfach so eine andere Sicht auf diese Fahrgäste und auf ihre Kollegen haben kann, als dieses ständige, muffige vor sich hin nörgeln. Das wäre mir dann auch zu wenig gewesen.
Ja. Dieses Nörgeln, das beherrschen ja vor allen Dingen die Kollegen, die männlichen Kollegen. Der Rüdiger ist ja ein ganz liebenswertes Exemplar. Der ist, glaube ich, der offensivste Frauenhasser, der bei Ihnen in dem Buch vorkommt. Und die Sprüche, die er loslässt gegen Frauen und seine Überzeugung, dass die Frau unterlegen ist dem Mann, die erfindet er sich gar nicht, sondern die zitiert er so aus der Topliste der frauenfeindlichen Literatur. Otto Weininger zum Beispiel, Geschlecht und Charakter. Haben Sie sich diese ganzen Bücher nochmal durchlesen müssen?
Ja, natürlich. Also ich habe mir Otto Weininger nochmal diagonal angetan, aber nicht mehr von vorne bis hinten. Habt ihr aber bereits auch schon mal gelesen gehabt. Und das ist kein Vergnügen, das zu lesen. Es ist auch lustig, aber hinterher ist man schon so ein bisschen niedergeschlagen.
Ja.
Also von diesem geballten Hass auch. Ne? Nicht im Grunde, dass man jetzt die Argumente überzeugend finden würde, sondern wie sehr jemand hassen kann. Das ist schon erschreckend.
Ja. Aber es hat Ihnen auch Spaß gemacht, oder? Dem Rüdiger diese, also weil irgendwie haben diese Szenen, finde ich, wahnsinnige...
Ich habe oft an den unangenehmsten Szenen den meisten Spaß, die auszuformulieren.
Ja?
Ja.
Weil Sie sich da austoben können in Ihrer Boshaftigkeit auch?
Ja, das irgendwie so darzustellen, dass man auch diesen boshaften Menschen nicht denunziert, dass man ein bisschen merkt, was dahinter steckt, dass man ihn trotzdem nicht zu lächerlich macht, dass man ihn trotzdem stark genug gestaltet und wenn einem das irgendwie gelingt, ja, dann fühle ich mich immer ganz gut.
Jetzt gibt es ja ganz viele Männer, die sagen, ach, bei der Karin Duwe, da kommen wir immer so schlecht weg. Ja? Ich würde sagen, weil Sie genau diese Strukturen zwischen Männern und Frauen sehr genau beschreiben, ist das Buch im besten Sinne feministisch. Ist das für Sie eine Selbstverständlichkeit, ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Das nehme ich als Kompliment. Das klingt zum Beispiel auch schon netter, das Buch ist feministisch, als wenn jemand sagt, da kommen die Männer ja wieder so schlecht weg. Es ist natürlich nur so halb feministisch, weil diese Alex Herwig ja nicht nur Männer hasst, die hasst ja Menschen im Allgemeinen und findet Frauen im Straßenverkehr auch ganz besonders schlimm. Aber ich versuche eigentlich realistisch zu sein und ich schreibe aus einer bestimmten Sicht als Frau und dass ich da etwas parteiisch bin, ist, glaube ich, gar nicht zu vermeiden.
Der einzige bisschen sympathische Mann, Marco, ist ja zwergwüchsig.
Ja.
Hat das was zu sagen?
Nein, ich bin fest überzeugt, dass auch eine große Frau und ein kleiner Mann guten Sex miteinander haben können. Ich habe da kein Problem gesehen.
Einmal heißt es in Ihrem Buch, einmal falsch abgebogen, einmal den falschen Mann geküsst und dein Leben läuft in eine falsche Richtung, so ähnlich. Ne? Ist das Taxifahren, taugt das auch als Metapher fürs Leben?
Ja, es taucht so ein bisschen als Metapher für das allgemeine vergebliche Versuchen und Sehen von Ansprüchen, die man an sich stellt und die man nicht einhalten kann, von Vorstellungen, die man vom Leben hat und die dann nicht gelingen. Aber letztlich ist dieses einmal falsch abgebogen und das ganze Leben läuft aus dem Ruder, ist ein totaler Irrtum. Das ist das, was jemand sagt, der keine eigenen Entscheidungen fällen kann. Man kann jederzeit irgendwie wieder die Kurve kriegen. Das klingt jetzt ein bisschen albern in Zeiten der Finanzkrise und von Hartz IV. Aber was das Emotionale zumindest betrifft, sein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen, da kann man jederzeit Stopp sagen und mal in die andere Richtung laufen.
Sie haben gerade eine Entscheidung getroffen, dass Sie umgezogen sind, wenn ich richtig informiert bin.
Nein,
haben
ich suche noch immer vor? Noch. Sie ich möchte noch. Immer noch umziehen. Auch diese Entscheidung zieht sich länger hin.
Sie leben also noch in Schleswig-Holstein, relativ zurückgezogen auf einem Bauernhof?
Ja, 3 Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt. Also so idyllisch ist es nicht.
Mit der Bulldogge Bulli?
Genau.
Und noch anderen Tieren,
glaube ich? Ja, es gibt noch ein Maultier und es gibt Hühner und eine Katze. Mhm. Was alles so zugelaufen kam.
Und warum wollen Sie dann unbedingt nach Berlin, in die öde Hauptstadt?
Ich will nicht nach Berlin direkt rein, sondern suche auch was im Umland. Also Städter werde ich nicht mehr in diesem Leben.
Mhm. Und warum wollen Sie weg? Reicht Ihnen diese Art von Bauernleben? Oder?
Erstens werden da zwei neue Kohlekraftwerke groß wie der Kölner Dom gebaut. Mhm. Und finde ich dann auch nicht so lustig. Das Atomkraftwerk hat mir eigentlich gereicht. Und dann ist es halt auch, dass Berlin schon sehr spannend ist. Das ist jetzt nicht originell, aber mal so ein bisschen hin und her pendeln mit Berlin. Ich kenne Hamburg durchs Taxifahren wirklich eben in- und auswendig und finde, es ist mal Zeit für eine andere Stadt.
Wir haben am Anfang gesagt, Sie haben die Manuskripte eingeschickt und sind zurückgekommen. Heute sind Sie die Erfolgsautorin. Jetzt müssen Sie uns noch mal den Link verraten, wie das dann weitergegangen ist.
Also das war natürlich keine Entscheidung, sondern ich habe immer vor mich hingebastelt und geschrieben und habe viel bei Wettbewerben eingereicht. Was für mich den Durchbruch gemacht hat, war, glaube ich, der Open Mic in Berlin.
Da hat, Open Mic, das ist ein Wettbewerb.
Das ist ein Wettbewerb, wo mehrere Leute noch eingeladen werden. Das geht dann über 2 Tage, man liest vor. Und dort sitzen dann im Publikum viele Menschen aus den Verlagen, Lektoren, Verleger selber, Journalisten. Und da hat man wirklich eine Chance, sich einmal so zu präsentieren und gesehen zu werden. Und kann ich jedem, der irgendwie in die Branche rein will, nur empfehlen, Open Mic ist so das Eingangstor dafür. War es für mich jedenfalls.
Wie schreiben Sie, Frau Duwe? Also in welchen Situationen? Schreiben Sie morgens, mittags, abends? Schreiben Sie auf dem Computer? Oder wie schreiben Sie?
Ich schreibe auf dem Computer morgens und versuche manchmal so abends spät noch so ein bisschen Strecke zu machen, viel zu schreiben und am nüchternen Vormittag dann wieder wegzustreichen, da so ein bisschen strenger drauf zu gucken.
Und sind Sie schon am nächsten Buch?
Nein, das schaffe ich im Moment nicht.
Nee. Also Sie tingeln jetzt noch mit dem...
Ich bin jetzt noch total tingeln.
Ja. Wie lange lebt man mit solchen Figuren, die man erfunden hat? Also diese Alex, wie ist das Verhältnis zu der?
Also solange ich daran schreibe, lebe ich richtig in dem Buch und dann sind mir diese Figuren manchmal näher als meine Familie. Ja. Weil ich mit denen einfach am meisten zu tun habe und dann wirklich einmal nochmal so eine Zeit reintauche und... ein paralleles Leben, eigentlich ein zweites Leben für.
Hatten Sie damals, während Sie Taxi gefahren sind, eigentlich Notizen gemacht? Haben Sie Tagebuch geführt?
Leider nicht. Ich wünschte, ich hätte das gemacht, aber mir ist dann auch so noch ziemlich viel eingefallen.
Also wirklich, Sie haben sich an das alles erinnert, an diese ganzen Gespräche?
Ja, also es gab ja diesen ersten Romanversuch und da habe ich so ein bisschen was draus holen können, vielleicht so 20, 30 Seiten. Aber das meiste musste ich erinnern und habe auch erst, oh Gott, gedacht und... Hab dann aber gemerkt, wenn man sich 2, 3 Jahre mit ein und derselben Sache beschäftigt, dann gehen noch so ein paar Gehirnschubladen auf und da tauchen noch so ein paar verkramte Sachen plötzlich wieder auf. Hab mich auch noch mal mit Taxifahrern von damals unterhalten.
Es ist ja ein Buch übers Taxifahren, es ist ein Buch über Männer und Frauen. Ich finde, es ist auch, vielleicht ist es zu hoch gegriffen, aber es ist auch ein Buch über eine Klassengesellschaft.
Ja, natürlich. Unsere. Es ist auch so, es ist ein Arbeitsbuch eben. Ne? Es zeigt so eine Arbeitswelt. Und das ist ja gerade eigentlich das Interessante auch am Taxifahren, dass man die ganze Gesellschaft fährt. Dass es so weit gefächert ist, eigentlich wie in keinem anderen Beruf, dass man wirklich mit jedem zu tun hat. Und dass sich das halt eben, wenn man nachts fährt, so ein bisschen dann ändert. Dass eben ab Mitternacht nur eine bestimmte Art von Menschen unterwegs ist. Aber davor sind wirklich alle dabei.
Sie selbst sind auch nachts gefahren. Was fanden Sie da besonders faszinierend? Eben, dass es eine andere Klientel war? Oder?
Man hat mehr verdient. Man kann schneller Auto fahren. Die Stadt ist leer. Ich habe immer viel Spaß am Autofahren selber gehabt. Und es ist auch ein bisschen spannender und aufregender. Also man hat immer das Gefühl, zu jeder Zeit am richtigen Platz zu sein. Also wenn es so viel Sturm ist und die Bäume kippen um, man sieht einfach jedes Unglück, das passiert ist. Man sieht jeden Unfall. Man ist bei den großen Festen, man sieht mit dem Presseball, man fährt die Leute, die da gewesen sind. Man kriegt sehr viel von der Stadt mit und ist mittendrin und hat immer was zu tun. Also oft, wenn man privat von der Party ist, weiß man ja gar nicht, was man tun soll. Und ich finde es dann viel glücklicher, wenn man selber mit irgendwie Schnittchen verteilt oder so, weil man dann mittendrin im Geschehen ist. Und so war das auch beim Taxifahren.
Es gibt eine fulminante letzte Szene, die wir jetzt nicht verraten, in diesem Buch. Aber... Für mich ist da die Frage, so am Ende des Buches, gibt es dann doch aus diesem immer gleichen Leben, wie es die Alex empfindet, gibt es da doch so etwas wie Erlösung?
Ich habe das so ein bisschen angedeutet, dass der Leser und die Leserin, die unbedingt Erlösung haben wollen, sich das da auch rauslesen können. Und das ist so, aber es gibt eben keine richtige Entwicklung bei dieser Figur Alex und deswegen kann es da so keine richtige Erlösung geben. Deswegen habe ich es offen gelassen.
Aber Sie sind eigentlich bei all dem doch ziemlich gut gelaunt, kommt mir so vor.
Ja, klar. Das Alex Herwig ist, da würde ich jetzt nicht sagen, c'est moi, sondern das war mal so ähnlich, aber hat jetzt auch nicht mehr so viel mit mir zu tun.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich kann Ihnen dieses Buch nur empfehlen. Es hat diesen wirklich ganz typischen, herben, sehr klaren, lakonischen, witzigen Duveton. Taxi, vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Duve.
Schön.
Und hier auf dem blauen Sofa und im ZDF-Doku-Kanal und im Deutschlandradio Kultur geht es gleich weiter mit Ayşe Önal und Warum tötet ihr?
Kanal, unsere Hörerinnen und Hörer beim Deutschlandradio und Sie, die Sie hier schon Platz genommen haben. Es geht gleich weiter hier auf dem blauen Sofa. Nächste Gast ist Ayşe Önal. Es wird bestimmt ein spannendes, interessantes Gespräch, auch wenn ich das vielleicht etwas subjektiv eingefärbt sage, weil ich das Buch gelesen habe und sehr, sehr interessant fand. Also harren Sie aus, rennen Sie uns nicht weg, laufen Sie uns nicht weg. Es geht gleich weiter in wenigen Minuten. Ah, Ergänzung.
Nein, ich ergänze nur noch, dass man diese ganzen Gespräche, die 70 Autorengespräche, die wir hier führen, live im Internet sehen kann. Und dass es einen Zusammenschnitt gibt der Gespräche am Dienstagnacht um 0.20 Uhr im ZDF. Natürlich sehr spät, wie leider oft die Kultur. Aber trotzdem, vielleicht können Sie es sich aufzeichnen, Highlights 3 Stunden lang vom blauen Sofa. Gut, und jetzt geht es hier gleich weiter mit Annette Riedl. Wir warten noch auf die Autorin, die leider noch nicht da ist. Das kann mal passieren in diesem Buchmessenalltag, dass irgendwie jemand sich verspätet, aber ja, es kann sich nur um Sekunden handeln. Bleiben Sie dran. Ist sie da? Nee, jemand ruft da.